Kommen heute wieder zum Judasbrief. Sind immer noch so an dem eigentlichen, an dem Mittelteil, an dem, was Judas vor allem aussagen will, aber kommen so langsam auf die Zielgerade. Kommen heute zu Vers 12 bis 16. Aber als wir gerade Psalm 89 gelesen haben, da dachte ich, ja, das gerade so die Verse um den Vers 30 rum. Das ist wirklich so auch eine Grundlage, mit der der Judas ermutigen will. Wir haben das damals auch gelesen, als es um Vers 1 und 2 ging, wo es hieß, dass Judas den Berufenen schreibt, die in Gott, dem Vater, geliebt und in bzw. für Jesus Christus bewahrt sind. Ja, er schreibt denen, die in Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bewahrt sind. Das ist, was wir in Psalm 89 gelesen haben, dass der Vater einen Bund mit dem Sohn schließt und gesagt hat, ich bewahre dir sie. Ja, als Gläubiger ist man für Jesus Christus bewahrt. Gott hat sich mit einem Bund dafür verbürgt. Und das ist die Grundlage von dem, was Judas sagt als Ermutigung. Auch in diese ganze Warnung, die er an die Gemeinde schreiben muss. Eigentlich wollte er ja viel mehr ermutigen und von diesem Bund, von diesen herrlichen Dingen reden. Aber dann hat er gemerkt, ich muss warnen. Ja, er hat uns nämlich dann Vers 3 und 4 uns auf die falschen Lehrer aufmerksam gemacht und uns dann in Vers 5 bis 7 auf das Schicksal von ihnen aufmerksam gemacht. Was wird mit solchen Irrlehrern passieren? Aber dann haben wir beim letzten Mal gesehen, in Vers 8 bis 11, dass er uns ihr Verhalten aufzeigt, um zu sehen, wie wir sie auch entlarven können, dass wir ihnen nicht auf den Leim gehen. Ja, wie sind sie von ihrem Verhalten? Nämlich zum Beispiel, dass sie oft in Unzucht leben oder widerspenstig gegen Autoritäten sind, respektlos. Und deswegen werden sie auch umkommen wie Kain, wie Biliam, wie Korach. Ja, so benutzt der Judas da viele, viele bildliche Begriffe. Und heute in Vers 12 bis 16 kommen wir dazu, dass der Judas uns aufzeigt, wie sind die Irrlehrer ihrem Wesen nach. Ja, also nicht nur, wie verhalten sie sich, sondern wie sind sie von ihrem Charakter, von ihrem Wesen her, wie sind sie von ihrer Art her. Ich lese uns den Text vor, Judas 12 bis 16. Diese, also er redet eben von diesen Abtrünnigen, diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie es sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Sie sind Wolken ohne Wasser, von Winden fortgetrieben. Spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt. Wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um ihres Vorteils willen. Bevor wir es uns näher anschauen, bete ich noch. Vater, ich danke dir für deine Gnade, dass du mir wirklich diesen Bund geschlossen hast mit deinem Sohn und dich verbürgt hast, uns zu bewahren. Ja, wirklich uns sicher ans Ziel zu bringen. Vater, danke, dass du uns auch diese Warnungen hier aufzeigst. Auch ja, wenn sie hart sind, ja, es auch erbaulichere Dinge gibt, aber ich bitte dich, Herr, lass uns jetzt in diesem Text von deinem Wort erkennen, was du uns sagen willst. Herr, gib mir Weisheit und jedem Einzelnen auch, ja, um zuzuhören. Rede du jetzt bitte durch dein Wort zu uns. Danke, danke dir dafür. Amen. Also es geht um das Wesen der Abtrünnigen und grob können wir es in zwei Teile gliedern, nämlich zuerst mal, nur der Vers 12, sie nehmen nur, geben aber nichts. Und dann der restliche Teil, wenn sie was geben, dann ist es nur Gottlosigkeit. Also sie geben nichts, sondern nehmen nur. Und das Zweite, wenn sie was geben, dann sind es nur gottlose Dinge. Aber bevor wir zum ersten Punkt kommen, will ich nochmal kurz hinführen. Wir sehen in diesem ganzen Text, dass uns der Judas 6 Beschreibungen gibt. Und zwar sehr, sehr, sehr dramatische Bilder, vor allem so Bilder aus der Natur. 6 Bilder, 6 Beschreibungen, wie die Irrlehrer sind. Ja, um uns wirklich, ja, da ein Gefühl dafür geben zu können. In der Bibel haben wir öfters die Zahl 6 als die Zahl für den gefallenen Menschen. Und ich denke, er hat es hier auch bewusst deswegen 6 Dinge aufgezählt. Ja, zum Beispiel mal denkt an Offenbarung, ja, kommt ja die Zahl 666 vor. Ja, ist auch, was es auch immer genau ist. Ja, aber auch dieses, es geht auch um den gefallenen Menschen. Ja, einfach um etwas Gottloses. Und ich will noch mal kurz zu Matthäus 7 zurücknehmen. Wir haben den Text schon mal ganz am Anfang angeschaut. Matthäus 7, ab Vers 15. Wo es ja auch um falsche Propheten geht. Bis Vers 20 lesen. Sagt Jesus am Ende der Bergpredigt: Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben und von Disteln Feigen? Natürlich nicht. Also bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt faule Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Falsche Propheten erkennt man an den Früchten. Ja, nicht nur an dem, was sie sagen, also an den falschen Lehren, sondern auch an den Früchten. Die Sache ist nur, die zeigen sie meistens, diese falschen Lehren, die zeigen sie meistens nicht offensichtlich, sondern, ja, wir lesen hier, sie verkleiden sich als Schafe. In Judas 1, Vers 4 hieß es, gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, also nicht offen und ehrlich. Aber was sind diese Früchte, an denen man sie erkennen kann? Es sind nicht die Werke, die sie tun. Das ist mit diesen Früchten nicht gemeint. Ich lese euch einfach nur weiter, Vers 21 bis 23. Das sagt Jesus weiter. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, diese falschen Propheten, die Jesus hier aufzählt, die werden mal sagen, Jesus, wir haben doch sogar Dämonen ausgetrieben, wir haben geweissagt, alle möglichen Dinge, die hatten bestimmte Werke. Aber sie haben niemals zum Herrn Jesus gehört. Deswegen, solche Dinge sind nicht die entscheidenden Früchte, an denen man erkennt, ob jemand echt ist oder nicht, sondern es geht hier um den Charakter. Am Charakter erkennt man, ja, das sind diese Früchte, von denen dann hier uns Judas auch zeigt. Ja, was sind solche Früchte? Was sind solche Charaktermerkmale? Ja, Judas will uns hier aufzeigen, an was erkenne ich einen Wolf, der sich als Schaf verkleidet hat, aber eigentlich nur Beute machen will. An was erkenne ich den? In der Gemeinde ist es natürlich vor allem die Aufgabe der Ältesten. Ja, da auch die Herde zu schützen, ja, diese Dinge zu erkennen, natürlich vor allem die Aufgabe der Ältesten. Und bei uns in der Gemeinde, da funktioniert es ja auch. Ja, hier von vorne, da wird keine Irrlehre verkündigt. Also mir ist zumindest noch nichts aufgefallen, ich hoffe euch auch nicht. Selbst wenn mal was Falsches gesagt wird, heißt es ja nicht gleich, dass es eine Irrlehre ist. Ja, nicht alles Falsche ist gleich Irrlehre. Das hatten wir ja auch schon. Also vor allem natürlich in der Gemeinde die Aufgabe der Ältesten. Aber dieses ganze Thema von falschen Lehrern ist auch sehr relevant für jeden Einzelnen. Ja, weil man befindet sich ja nicht nur 24 Stunden, 7 Tage die Woche als Gemeinde zusammen. Ja, viele hören sich ja auch sonst unter der Woche irgendwelche Predigten an. Und es ist gut so. Ja, oder man liest irgendwelche christlichen Bücher, redet auch mit anderen Leuten, die sich Christen nennen. Vielleicht besucht man mal die oder jene Konferenz. Ja, oder verschiedene Dinge. Und es sind alles gute Dinge. Ja? Ich will da gar nichts in Abrede stellen. Es sind alles gute Dinge. Manchmal gibt es nur eine Schwierigkeit. Ja, wenn man sich zum Beispiel irgendwelche Predigten von Predigern anhört, ja, die man, hat man eine Kassette, eine CD bekommen, irgendwo hört sich es online an, wie auch immer. Oftmals kennt man die Leute ja gar nicht. Das heißt, man kann eigentlich so ihren Charakter, ja, ihre Früchte, die kann man gar nicht einschätzen. Und vielleicht merkt man es gar nicht gleich, was vielleicht auch Falsches reinkommt. Und deshalb ist für jeden wichtig, das dann wirklich auch prüfen zu können. Ich will wirklich niemand von diesen Dingen abhalten, wirklich jeden sogar ermutigen. Ja, es gibt viele, die sind vielleicht morgens eine halbe Stunde, manchmal Stunde oder sowas sogar mit dem Auto unterwegs oder mit dem Zug irgendwo hin zur Arbeit. Ja, das ist eine super Gelegenheit, da eine Predigt anzuhören, eine Hörbibel. Ja, ich weiß es von vielen Hausfrauen neben ihrer Tätigkeit, dass sie da was anhören können. Das sind super Gelegenheiten. Also wirklich, ich will dazu sogar ermutigen. Aber hier der Predigttext soll uns auch sensibel machen, da vorsichtig zu sein. Es ist nämlich nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt wirklich viele falsche Propheten. Das macht uns die Schrift immer wieder deutlich. In fast jedem neutestamentlichen Brief geht es irgendwie um Irrlehrer. Es gibt viele davon und deswegen prüft oder fragt jemand, der das kann, bevor man nur blind irgendwelchen Dingen da vertraut. Vor allem, wenn man die Früchte, den Charakter, die Wesensart gar nicht einschätzen kann. Da will uns dieser Text auch sensibel dafür machen. Deswegen lasst uns zum ersten kommen. Vers 12, die falschen Lehrer, sie geben nichts, sondern nehmen nur. Und da kommen jetzt dann diese sechs Beschreibungen. Wir fangen mit der ersten an. Vers 12, diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Ja, viele Gemeinden damals, die hatten sowas Ähnliches wie wir einmal im Monat, nämlich ein gemeinsames Essen. Ja, manche hatten das sogar wirklich dann oft zusammen. Ja, jeder brachte irgendwas mit, die Reichen viel, die Armen wenig, Sklaven gar nichts. Aber man hat ihn geteilt. Ja, und so hat auch jeder was abbekommen. Das war eine schöne Sache. Als Abschluss davon wurde oft dann das Abendmahl zusammengenommen. Ich will es ganz kurz nur aufzeigen. In Apostelgeschichte, da lesen wir von sowas, Apostelgeschichte 2. Gleich die erste Gemeinde da in Jerusalem, Apostelgeschichte 2, 42 heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und in Vers 46, täglich aber verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Ja, sie waren oft zusammen, haben dann noch zusammen gegessen, einfach eine schöne Gemeinschaft da auch gehabt, Gott dabei gelobt. Manchmal gab es allerdings nur ein Problem. Ja, wir lesen zum Beispiel bei den Korinthern, dass es da dann nicht immer so gut ablief. Ja, da wurde es oft zu einem Gelage von den Reichen. Ja, die haben sich dann da vollgefressen, sogar betrunken, und die Armen haben nichts bekommen. Und deswegen musste Paulus sie da wirklich auch scharf ermahnen in 1. Korinther 11. In anderen Gemeinden war es wohl auch so, deswegen wurde das mehr und mehr abgeschafft. Aber man findet es sogar noch bis ins 2. Jahrhundert hinein bei vielen Gemeinden. Und es auch an sich, ja, wenn man es richtig macht, eine gute Sache. Das Problem nur hier, was uns der Judas aufzeigt, sagt er, diese sind Flecken bei euren Liebesmalen. Das heißt, diese falschen Lehrer, die waren dabei. Das war das Problem hier. Ja, nicht ihre Liebesmale, ihre gemeinsamen Mahlzeiten. Die waren nicht das Problem, sondern dass diese falschen Propheten dabei waren und es sich mit den Gläubigen gut gehen haben lassen. Ja, nicht nur das Problem, dass sie sich halt auf Kosten der Gemeinde da gut gehen haben lassen, ohne sich zu schämen, sondern sie haben die Gemeinde darin mit ihrer Irrlehre infiltriert. Ja, kamen zusammen und haben dann da geredet und hier, hey, aber guck mal, das hier, das könnte doch ganz anders sein. Und hier, soll Gott es wirklich gesagt haben? Also ich habe da eine Prophetie bekommen, das, Gott hat mir da eine Vision gezeigt, das stimmt gar nicht, was da euer Paulus sagt. Ja, solche, so falsche Dinge sind reingekommen. Ja, vielleicht noch viel, viel heimlicher, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und deswegen, ja, haben sie damit die Gemeinde befleckt und haben sich dabei wirklich auch selber geweidet. Ja, das heißt, sie haben sich da in der Gemeinde gemästet, nur nach sich geschaut und sich nicht zurechtweisen lassen. Ja, auch von den Autoritäten in der Gemeinde, ja, von den Hirten, von den Ältesten, von den Pastoren der Gemeinde haben sich auch nicht zurechtweisen lassen, sondern sind die eigenen Hirten. Ja, wie es ja hier heißt, sie haben sich selbst geweidet, ja, das waren ihre eigenen Hirten. Aber über solche sagt Gott in Hesekiel 34, wenn man es mal mit aufschlagt, Hesekiel 34, diese falschen Hirten, die gab es nämlich auch damals schon. Und Gott sagt über sie, Vers 1 bis 4, so spricht der Herr, Yahweh, wehe den Hirten, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und dann Vers 9 und 10, darum ihr Hirten, hört das Wort Yahweh, so spricht der Herr Yahweh. Siehe, ich will an die Hirten, ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie mit ihnen dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. Das, was Gott hier über diese schlechten Hirten sagt, das war auch damals in den Gemeinden passiert, vor dem Judas warnt. Und es passiert auch genauso heute noch. Aber Gott spricht das Urteil über sie, weil er sagt, dass er der gute Hirte ist. Und deswegen kam auch Jesus und sagte, ich bin der gute Hirte, ich kümmere mich um meine Schafe. Und weil er sich um sie kümmert, deswegen gibt er uns hier auch durch den Judas so eine Warnung. Weil er will sich um seine Gemeinde kümmern. Ja, weil wenn diese Flecken da dabei sind, dann schaut sich Gott seine heilige, seine reine, seine geliebte Gemeinde an und vor diesen Flecken, da empfindet er Ekel. Man kann diese Flecken kann man auch mit Klippen übersetzen und es meint dann so unter Wasser liegende Riffe, an denen vorbeifahrende Schiffe dann aufgerissen werden und daran zerschellen. Das sind nämlich solche Irrlehren, die bringen wirklich ja, den Glauben zum Schiffbruch. Irrlehren verursachen wirklich Schiffbruch im Glauben. Deswegen warnt der Judas auch so drastisch da davor. Und deswegen hüte dich vor solchen unverschämten Ausbeutern, die die Gemeinde infiltrieren wollen. Hüte dich da davor. Judas macht sehr dramatisch, hüte dich davor. Das zweite Bild, immer noch Vers 12, sie sind Wolken ohne Wasser von Winden fortgetrieben. Ja, sie gleichen Wolken, ja, die sich vielleicht gigantisch aufbauen und beeindruckend wirken und man denkt, jetzt kommt gleich ein Riesengewitter mit viel, viel Regen. Ja, wie er jetzt dann auch wieder angekündigt ist, nach so viel schönem Sonnenschein, ist auch wieder gut, wenn es regnet. So sehen sie aus. Aber dann geben sie keinen Regen. Ja, wenn man sich jetzt das noch, bei uns in Deutschland gar nicht so dramatisch, aber jetzt, wenn man sich das in Israel vorstellt, ja, vertrocknetes Land und dann kommen solche Wolken, man hat schon die sehnsüchtige Erwartung, wann regnet es endlich? Und dann kommen diese Wolken, man freut sich. Und dann ziehen sie einfach vorbei, ohne wirklich Wasser zu geben. Dann ist man enttäuscht. Und so ja, ist es auch bei diesen Abtrünnigen. Guck mal, Sprüche 25, Vers 14. Sagt uns Gott auch schon so was. Sprüche 25, 14. Aufziehende Wolken mit Wind, doch kein Regen. So ist der Mann, der mit trügerischem Geschenk prahlt. Aufziehende Wolken mit Wind, doch kein Regen. Ja, die Hoffnung ist da. Aber dann kommt das Erwartete nicht. Ja, sie geben vor, Tolles geben zu können. Aber es ist trügerisch. Ja, ihre Predigten lassen wirklich durstig zurück. Im ersten Moment, da mag das toll geklungen haben, ja, mitreißend gewesen sein. Aber es bringt keine Frucht. Ja, wie eine verheißungsvolle Wolke, die keinen Regen gibt. 5. Mose 32 heißt es, Gottes Wort ist wie träufelnder Regen. Ja, wie Regen, der runterkommt wie Tau. Und dann wirklich erfrischt. Ja, Veränderung bringt, Leben gibt. So ist Gottes Wort. Aber hier, bei den Leuten, genau das Gegenteil, weil sie verkündigen Gottes Wort nicht. Zumindest nicht klar, vielleicht einseitig irgendwie, aber deswegen falsch. Und deswegen die Aussage hier, nähre du dich vom Wort Gottes. Ja, nähre dich davon und selbst wenn der Prediger so monoton langweilig ist, es ist immer noch besser als 1000 Predigten von toll redenden Irrlehrern. Das ist 1000-mal besser. Irgendwas Gutes, aber Monotones, 1000-mal besser wie irgendwelche toll redenden und mitreißenden Irrlehrer. Sie bringen keine Frucht. Das dritte Bild. Der letzte Teil von Vers 12. Sie sind spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt. Wir haben auch wieder so eine Dreieraufzählung, wie öfters im Judas, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt. Das sind fruchtleer, sie bringen keine Frucht, wie wir in Matthäus 7 vorhin gelesen haben. Ein schlechter Baum, der bringt halt nur schlechte oder keine Frucht. Und hier ist es ähnlich. Ja, spätherbstliche Bäume heißt es. Also wir sind schon spät im Herbst, ja, wo man eigentlich viel Frucht dann erwartet. Ja, im Herbst, wenn man dann erntet, und hier sagt er sogar schon spät im Herbst, also man hat sogar nochmal gewartet, aber trotzdem keine Frucht da. Irrlehrer haben keine Frucht. Ja, wir haben wirklich die gleiche Aussage wie bisher. Irrlehre macht nicht satt, weil sie nichts geben. Ja, es ist tot. Das sagt dann auch dieses zweite Bild. Sie sind zweifach erstorben. Ja, nicht nur die Früchte sind halt tot, erstorben, es gibt keine, sondern auch der Baum. Ja, nicht nur die Früchte, wie zum Beispiel letztes Jahr die Apfelernte da erfroren ist, weil es jetzt gerade so im April nochmal richtig kalt wurde. Nicht nur, dass mal die Frucht erstirbt, das kann passieren. Nee, wirklich, der ganze Baum ist tot. Und zweimal schon, es hat so, ja, es könnte, hat wirklich mal so den Anschein gemacht, sie haben sich wieder belebt, aber dann später nur gezeigt, nee, es war absolut, sie waren absolut tot. Und das letzte Bild, es gibt uns auch den Grund dafür an, sie sind nämlich entwurzelt. Sie haben keine Wurzel mehr, ja. Kein geistliches Leben in Jesus. Sie sind nicht in ihm verwurzelt. Sie sind nicht im Wort verwurzelt. Da ist einfach nichts da. Eigene Gedanken, eigene Philosophien. Sie sind keine Christen, weil sie nicht in Christus sind. Judas macht es hier mit sehr dramatischen Bildern klar. Nicht so diesen ersten Teil. Ja, sie geben nichts, weil sie nichts haben. Also rein äußerlich erscheint es schon nach viel. Ja, es kann mitreißend sein, es kann begeisternd sein, alle möglichen Dinge. Aber wir reden von den geistlichen Dingen und das sind die wichtigen Dinge, weil das sind die bleibenden. Und da geben sie nichts, sondern sie nehmen sich nur und wollen die Gemeinde da ausbeuten. Sie geben keine Frucht, sie geben keinen Regen, aber sie sind dabei und wollen sich nur nehmen. Der zweite Teil sagt, ja doch, sie geben was, aber nur gottlose Dinge. Das sind Vers 13 bis 16. Und da kommt dann gleich dieses vierte Bild. Sie sind Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen. Ja, stellt euch ein Meer vor, ja, Meer bei Wellengang, richtiger Sturm. Da, wenn dann das Meer irgendwo gegen Felsen prallt, ja, dann schäumt ja so diese ganze Gischt auf, ja, wo dieser ganze Dreck dann rauskommt und danach kann wirklich noch so wie eine Schaumschicht mit lauter Dreck aus dem Meer, kann man dort sehen. Und so ist es auch bei ihrem Tun. Sie schäumen wirklich ständig ihre Sünden vor. Wenn man das mal gerade auf Israel bezieht, gibt es ja da unten das Tote Meer. Ja, und wenn da so dieser Dreck rauskommt, ja, sich Zweige, Äste, alles Mögliche, was ja auch im Meer mal sein kann, und das so dann ans Ufer gespült wird und dann mit diesem ganzen Sand, nicht Sand, sondern Salz, mit diesem ganzen Salz dann überdeckt ist und dann trocknet. Ja, dann sagen wir viele, das sieht aus, wie wenn da Skelette rumliegen. Und das ist auch das Bild hier. Ja, dieser ganze Dreck, der da ausgespült wird, der bringt nur den Tod vor. Ja, durch diese Sünden, da wird nur die Gemeinde beschmutzt und kommt wirklich der Tod in die Gemeinde. Da müsste man nur die Sendschreiben lesen. In der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, da werden manche Gemeinden werden wirklich dann so beschrieben, ja, ihr habt den Namen, dass ihr lebt, aber ihr seid tot. Weil dann werden bestimmte Sünden aufgezählt, die dann in diesen Gemeinden waren. Diese Sünden, die bringen wirklich nur der Gemeinde den Tod. Deswegen die Aufforderung Jesu in den Sendschreiben, trennt euch von diesen falschen Lehrern, trennt euch. Das Problem ist nur, trotzdem, dass sie so tot sind, sind sie ganz schön wild und lebendig. Ja, sie sind nämlich nur für geistliche Dinge tot, aber halt für die Sünde quick lebendig. Schlag mal mit mir Jesaja 57, Vers 20 auf. Auch da warnt Gott schon durch den Jesaja. Jesaja 57, Vers 20. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein. Sein Wasser wühlt Kot und Schlamm auf. Ja, die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Ja, das gleiche Bild wie hier beim Judas. Ja, sie können keine Ruhe geben. Das ist ihr Wesen. Das ist ein sündiges Wesen. Sie haben keine Wiedergeburt erlebt, wo jetzt der Herr in ihnen lebt. Und sie immer noch nicht perfekt sind, aber der Herr ja, in ihnen lebt und wirklich auch heiligt. Deswegen, sie können keine Ruhe geben, sie wühlen ihre Sünden immer wieder auf. Deswegen warnt uns Judas hier, Judas warnt dich hier, halte von solchen Leuten Abstand. Wenn es stürmt, ist es auch lebensgefährlich, ins Meer zu gehen. Ja, entweder die Wellen überrumpeln ein oder das Meer zieht einen raus. Es ist lebensgefährlich, bei großem Sturm ins Meer zu gehen. Hier genauso. Halte dich fern davon. Fünftens, noch Vers 13. Sie sind Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Sie sind völlig verirrt mit ihren Ansichten über Gott und eigentlich wartet nur das Gericht auf sie. Und weil sie selber verirrt sind und sich irren, deswegen können sie auch keine Orientierung geben, für was ja die Sterne eigentlich auch da sind. Ja, Sterne sind ja eigentlich so Fixpunkte am Himmel, an denen man sich orientieren kann. Ja, wo ist Norden? Wo geht mein Weg hin? Ja, vor dem GPS hat man ja mit solchen Dingen navigiert. Und so können sie aber keine Orientierung geben, weil sie selber völlig verirrt sind. Ja, vielleicht sind hier irgendwelche Sternschnuppen gemeint, die kurz aufleuchten. Heute Nacht war ja übrigens Sternschnuppennacht. Ja, die kurz aufleuchten und gleich wieder weg sind. Für immer verglüht in der ewigen Finsternis. Ja, so vielleicht auch mit diesen falschen Lehrern hier. Sie leuchten kurz auf, aber dann kommen die Skandale. Und deswegen dürfen sie auch in der Gemeinde niemals zu Stars werden. Ja, niemals zu Sternen, an denen man sich orientiert. Weil, wie manche Sterne ja auch in so schwarze Löcher, wie man die nennt, ja, so in die schwarzen Löcher geraten, die alles verschlucken und sie dann wirklich in Finsternis sind, zumindest sind so die Theorien, weil es von der Erde aus so aussieht, so ist es auch bei den Irrlehrern. Da heißt es, ihnen ist das, Vers 13, ihnen ist das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt. Ja, immer eine zweifache Beschreibung eigentlich. Ja? Das Dunkel von der Finsternis, ja, also ich sag mal, das Allerfinsterste, das man sich überhaupt vorstellen kann. Das ihnen in Ewigkeit aufbewahrt. Ja, wirklich, die Hölle ist ewig. Der Bestrafungsort Gottes ist ewig. Das ist so eine erschreckende Tatsache. Deswegen die Warnung hier, halte dich und halte jeden von solchen falschen Lehren ab, die von Jesus Christus abbringen wollen. Halte dich davon fern, halte jeden davon fern. Und jetzt bringt der Judas hier ein Zitat von dem Propheten, von dem Henoch, um wirklich zu zeigen, wie dramatisch diese falschen Lehren nämlich sein können. Ja, wie sicher das Gericht über die ist, die das glauben. Bringt er jetzt hier dieses Zitat von dem Henoch, und er sagt, Henoch, das war das siebte nach Adam, ja, das können wir dann auch nachlesen, 1. Mose 5, das war der Henoch, der entrückt wurde. Er zeigt also auf, hey, ich habe hier eine sehr, sehr alte Prophetie. Gott hat es schon ganz, ganz früh gesagt, deswegen, Vorsicht, das gilt auch heute noch. Wir hatten ja schon in Vers 9, das von dem Michael, der mit dem Teufel stritt um den Leib von Mose, wo wir auch nicht wissen so genau, wo hat der Judas das her. Ja, wahrscheinlich auch da von einem Buch, das wir heute in den Apokryphen haben. Und auch hier ist mir nicht ganz klar, wo hat der Judas das Zitat her, weil im Alten Testament steht nichts über, also steht es nicht von dem Henoch. Lest nur, der Henoch ist mit Gott gewandelt und irgendwann hat Gott ihn entrückt. Dass der jetzt allerdings ein Prophet war, das lesen wir da im Alten Testament nicht. Also wie es auch immer war, ob der Judas da einfach so eine mündlich überlieferte Prophetie von dem Henoch aufgenommen hat, die Juden halt immer weiter überliefert haben, und er jetzt durch Gottes Geist halt wusste, dass die wirklich stimmt, oder ob er auf das apokryphe Buch Henoch, da gibt es nämlich so ein Buch, das heißt Henoch, aber das hat nicht der Henoch damals geschrieben, so viel weiß man, ob er darauf zurückgegriffen hat, wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich schon. Wer der Autor von diesem Buch ist, weiß man nicht. Aber wahrscheinlich hat wohl dieser Autor so eine mündliche Prophetie von dem Henoch damals, die immer weiter überliefert wurde, hat er jetzt aufgeschrieben. Und der Judas wusste, ja, diese Prophetie, die stimmt. Die hat wirklich der Henoch gesagt. Das heißt nicht, dass er das ganze andere Buch Henoch damit auch sagt, dass alles stimmt, weil da steht auch manches an Quatsch drin. Aber das hier stimmt wohl, denn er hat es wirklich in die Bibel aufgenommen. Aber willst du uns jetzt zeigen, wie sicher wirklich das Gericht ist? Deswegen das Zitat hier, Vers 14 und 15. Es hat Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen, also von diesen Gottlosen, geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Er sagte also, Gott ist schon gekommen, um zwei Dinge zu tun. Einmal, um an den Gottlosen Gericht auszuüben, nicht nur an den Irrlehrern, sondern an allen Gottlosen. Und zum zweiten Mal, sie auch von ihrer Gottlosigkeit zu überführen. Ja, vor allem eben von diesen Lästerungen. Sie zu richten und sie zu überführen. Ja, so eine Teilerfüllung von der Prophetie Henochs war ja zum Beispiel in der Sintflut. Da hat Gott es auch schon gemacht. Aber das gilt auch genauso heute noch. Auch heute richtet Gott. Ja, er will uns eine Vorwarnung auf das Endgericht geben. Er wartet nicht bis irgendwann, auch heute richtet Gott. Ja, weil hier heißt ja, der Herr ist gekommen. Vielleicht haben manche Übersetzungen von euch auch stehen, der Herr wird kommen, was natürlich auch stimmt, aber genauso, dass Gott schon gekommen ist zum Gericht und permanent richtet, ist genauso eine biblische Lehre. Ja, Römer 1, 18 heißt es, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Ja, Und wenn man das so vom Griechischen her sich anguckt, dann heißt es, Gott kommt permanent zum Gericht. Ja, das macht er jetzt schon. Er richtet jetzt schon. Und das sagt auch der Judas hier. Der Herr ist gekommen. Und dann sagt er, und dafür bringt er seine heiligen Myriaden mit. Ja, nicht unbedingt ein deutsches Wort. Das heißt einfach nur seine Zehntausende. Ja, also einfach eine unzählbare Schar bringt er da mit. Ja, das könnten natürlich Gläubige sein, wie wir später mal in Offenbarung zum Beispiel oder 1. Korinther 6 lesen, dass auch die Gläubigen mal die Welt richten werden. Aber ich denke, das wird erst zum Schluss sein. Und dass hier Engel gemeint sind, wie wir es auch zum Beispiel Matthäus 25 lesen, dass der Herr mit seinen Engeln kommt, um Gericht auszuüben. Und es tut er auch jetzt schon, um wirklich die Gottlosen zu überführen. Und deswegen auch hier wieder, in diesem fünften Bild, die Warnung. Wer sich an solchen gottlosen Irrsternen orientiert, anstatt an Jesus Christus, ja, der ja der Morgenstern ist, der das Licht bringt, ja nicht den Tod, die Finsternis, sondern das Licht, wer sich an diesen gottlosen Irrsternen orientiert, der geht wirklich ins ewige Gericht. Deswegen, berg dich bei Jesus Christus. Er ist der Morgenstern, der das Licht bringt, der Leben geben will, der alles schon am Kreuz vollbracht hat. Orientiere dich an ihm, nicht an diesen falschen Dingen, ja, die vielleicht manchmal so nett erscheinen, aber sie gehen in die Finsternis. Und noch der letzte Punkt, Vers 16, das sechste Bild. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Und ihr Mund redet stolze Worte. Sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Sie vertrauen Gottes Wegen nicht, deswegen murren sie. Und zwar murren sie auch über Gott, wenn sie ihm eben nicht vertrauen. Ja. Anstatt sich einfach mit ihrem Schicksal, wie es jetzt hier genannt wird, ja, mit dem, was Gott für sie bereitet hätte, anstatt sie mit dem zufrieden zu geben, da murren sie über Gottes Wege, ja, weil sie lieber ihren Begierden nachlaufen wollen. Und damit sind sie wie Israel in Vers 5, ja, die Gott in der Wüste nicht geglaubt haben und die deswegen in der Wüste sterben mussten. Oder sie sind wie die Engel, auch in Vers 6 dann, ja, die über ihren Bereich hinausgegangen sind, weil sie mehr wollten. Oder auch wie die Söhne Korach, wie die Rotte Korach, die auch mehr wollten, die das Priesteramt noch wollten. Sie wollen mehr, als Gott ihnen zugemessen hat. Und das richtet Gott, weil das zeigt Unvertrauen gegenüber seinem guten Weg, was er für einen bereitet hat. Wenn man darüber murrt, zeigt es Unglauben. Nicht zufrieden mit dem, was Gott gibt. Aber Gott wird es überführen und Gott wird es richten. Und ihr Mund redet stolze Worte. Ja, die brüsten sich selber. Sie reden lieber von sich als von Gott. Aber wenn dann irgendwas passiert, dann ist natürlich das Geschrei groß. Ja, wo war jetzt Gott? Wie kann Gott es zulassen? Das ist Murren über ihn. Und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Ja. Bewundern andere Leute, schmeicheln ihnen, aber nur um einen eigenen Vorteil zu haben. Ja. Letztlich geht es um mich. Egoismus. Das ist auch so ein Erkennungsmerkmal von ihnen. Ich statt Gott. Egoismus. Also Judas hat uns hier viele Dinge von ihrer Art aufgezeigt, um wirklich, ja, davor zu warnen, an was man erkennt, wo falsche Dinge sind. Deswegen, was heißt es jetzt für uns? Wer bei diesen Dingen nicht aufpasst, der wird wirklich Schiffbruch erleiden, wird verdursten oder verhungern an leeren Predigten. Der wird nur Sünde sehen und deswegen selber in diese Sünden hineingeraten, wird die Orientierung verlieren und wird ewig gerichtet werden. Ja, ein Kind Gottes, der wird nicht darauf reinfallen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wenn du ein Kind Gottes bist und mal darauf reinfällst, dann bist du ewig verloren. Absolut nicht. Gott wird seine Kinder bewahren. Ja, wir haben es ja in Vers 1 gelesen oder Psalm 89. Er hat einen Bund gemacht und uns für Jesus Christus bewahrt. Nicht, dass man ständig nur Angst haben muss, Hilfe, wenn ich mal auf irgendjemand reinfalle, dann werde ich ewig verloren gehen. Ich gehe am besten nimmer in die Gemeinde, dann kann ich auch nichts Falsches hören. Absolut nicht. Nicht, dass man deswegen Angst haben muss. Aber die Warnung trotzdem, sich davor fernzuhalten und nicht leichtfertig damit zu sein. Weil Gott mag Leichtfertigkeit nicht. Also hier aufpassen, weil die falschen Lehrer, die nehmen nur, geben aber nichts. Und wo sie geben, ist es nur Gottlosigkeit. Wer aber Jesus, unserem Herrn Jesus vertraut, wer ihn da beständig anschaut in seinem Wort, der geht nie verloren. Der wird Frucht bringen. Ja, der wird nicht in dieser Art hier sündigen. Ja, der wird auch nicht gerichtet werden, weil Jesus doch schon das Gericht am Kreuz getragen hat. Er wurde schon verurteilt für uns. Deswegen vertraue dich ihm an. Betrachte ihn, nicht die falschen Dinge, betrachte ihn. Und dort, wo es um ihn geht. Weil er bringt uns sicher ans Ziel. Er ist der gute Hirte, der nicht ausbeutet, sondern der gibt sein Leben für die Schafe. Er ist wirklich vertrauenswürdig. Und dann halte dich wirklich dort auf, wo es auch um ihn geht, und aber auch ein heiliger Lebenswandel gepredigt wird. Ja, nicht getrennt von Jesus als Werksgerechtigkeit, du musst, aber zu seiner Ehre, weil er einen verändert und heiligt. Ich bete noch. Vater, ich bitte dich, dass du mir und jedem Einzelnen meiner Geschwister hier diese Warnung, ja, als würde ich in uns tief verankerst. Ja, du beschreibst es in so dramatisch hier, so drastischen Bildern. Halte uns du bitte diese Warnung vor Augen und bewahre uns da in dir. Danke, dass du das zugesagt hast. Danke, dass wir sicher sind, in Jesus, vielen Dank dir, Herr. Lass uns darüber freuen, Herr. Wir beten dich deswegen an. Danke dafür. Amen.